Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Es ist so schön, diesen Camp-Gottesdienst zusammen zu Gottes Ehre zu feiern, mit euch zusammen, als Gemeinschaft. Es ist ein großes Privileg. Und die ersten beiden Camps sind durch. Eins beginnt heute mit der Mitarbeiterschaft, unser Tochtercamp, das Change Camp. Und Ende August kommt unser Abschlusscamp, das Buscamp. Und es ist immer eine ganz besondere Zeit, auch für mich und meine Familie ganz persönlich. Und wir haben dieses Motto für diese Camp-Saison gewählt, Awaken. Ihr könnt das auch lesen, das ist Englisch. Und das heißt so viel wie aufgeweckt werden, vom Schlaf erweckt werden. Und im Gegensatz zu Wake Up ist das was eher Passives, also man wird geweckt, man steht nicht selber auf. Und wenn uns irgendjemand oder irgendetwas weckt, also zumindest bei einer Person, hat das meistens einen Grund. Ne? Also wenn du geweckt wirst, ist es entweder deine Mama, weil du musst in die Schule. Das hat einen Grund. Wenn du geweckt wirst von deinem Wecker, dann hat es einen Grund, weil du sollst vielleicht auf Arbeit gehen. Also wenn dich jemand weckt, hat er meistens einen Grund. Vielleicht will er auch einfach nur mit dir reden oder es sind deine Kinder am frühen Morgen, die einfach mit dir kuscheln wollen oder denen ist langweilig. Je nachdem, vielleicht haben sie auch einfach nur Hunger. Aber es hat einen Grund, warum wir geweckt werden. Das war unser Motto, das war unser Thema auf dieser Camp-Saison. Und unser Part, wenn wir geweckt werden, ist unser Teil, den wir dazu beitragen, entsprechend das Reagieren, ne? Das Aufstehen. Und wenn der Wecker zum Beispiel klingelt, habe ich immer die Chance, mich zu entscheiden als Mensch. Drücke ich Snooze, also die Funktion, dass ich erstmal weiterpennen kann und das Ding seine Klappe hält? Oder reagiere ich darauf, indem ich aufstehe und das erledige oder in Angriff nehme, wozu ich denn geweckt wurde? Also wenn mich meine Kinder wecken am Morgen, weil sie Hunger haben oder kuscheln wollen, kann ich sagen, schiebe ich sie weg. Ist immer ein bisschen schwierig bei den lebendigen Weckern, ne? Aber ich kann mich entscheiden, sie wegzudrücken oder ich kann mich entscheiden, das anzunehmen, darauf zu reagieren, aufzustehen, ihnen was zu essen zu machen oder sie einfach nur in den Arm zu nehmen. Wenn dich deine Mama zur Schule weckt, kannst du dich genauso entscheiden. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen Mütter, die dich in die Schule bringen wollen, lassen, aber du, theoretisch hast du die Entscheidung zu sagen, raus hier oder was auch immer passiert. Und auch wenn du dich entscheidest, nicht auf Arbeit zu gehen, dann trägst du entsprechend die Konsequenzen. Das ist beim Erwachen im Alltag ganz normal und macht irgendwie total Sinn. Und wir glauben, dass sich dieses Thema auch auf unser Leben mit Gott beziehen lässt und dass wir das sehen werden, auch heute Morgen. Was passiert, wenn Gott uns aufweckt? Wir glauben, dass Gott, wenn wir Jesus als Herrn und Retter annehmen, uns ins Licht versetzt hat. Aus der Finsternis raus, hinein in ein Reich des Lichts, in dem Jesus regiert. Und wo er uns im Alltag einbezieht in sein Spiel. Mette und Justus, ihr habt das schön aufgegriffen. Gott bezieht uns ein in sein Spiel. Er wirft uns Pässe zu und ich kann in jedem Moment alle Sorgen, alle Ängste, alle Zweifel auch wieder zurückwerfen zu Gott. Wir sehen das schön, wenn ihr Tackle-Football schon mal gesehen habt. Der, der den Ball hat, kriegt die Tresche, ne? Also das größte Ziel ist, den umzuhauen, der den Ball hat. Und wie gut ist das, dass wir nicht auf unserem Lebensspielfeld alleine stehen, sondern dass wir Jesus den Pass zurückgeben können, alle Sorgen, alles hinwerfen zu ihm und er gestaltet dieses Spiel mit uns. Er gebraucht uns, er verwandelt es vielleicht sogar in einen Touchdown, also einen Punkt im Football, einen Sieg. Er wirft uns Pässe zu und wir ihm. Mit Jesus zusammen in Interaktion sein. Das ist das, wozu wir geschaffen sind und wozu wir leben. Dazu glauben wir, hat Gott Menschen berufen und geschaffen und auch herausgerettet zu seiner Ehre und um mit ihnen zu interagieren. Und wir haben uns schon die ersten beiden Campwochen, das eine ist ja, das ist Yes Camp, Youth Experience Sports und das Das Camp, deutsch-amerikanisches Sprach- und Sportcamp, haben wir uns damit beschäftigt, Menschen anzuschauen, die das erlebt haben, wo Jesus ihnen begegnet und einen Awaken-Moment, also wo Gottes Realität, Jesus selbst und die menschliche Realität, meine Perspektive, meine Gedanken über mich, das, was ich erlebt habe, aufeinander knallen. Gottes Realität, seine Wahrheit, wer er ist, trifft auf die Realität eines Menschen. Awaken. Gott rüttelt am Herzen von Menschen. Gott rüttelt doch immer mal oder berührt auch unser Herz. Und die Frage und die Entscheidung, die wir immer wieder als Menschen treffen dürfen, Snooze oder Reaktion, aufstehen, ein innerliches Aufwachen anpunkten, Drücke ich Gottes Reden, drücke ich Gottes Interaktion weg und ignoriere es? Oder reagiere ich drauf? Im Yescamp zum Beispiel haben wir uns den Zachäus die ganze Woche angeguckt. Jesus steht ihm gegenüber. Er sitzt dort auf diesem Baum. Er guckt ihn an in die Augen und sagt, komm runter. Rüttelt am Herz. Und was macht Zachäus? Er drückt nicht Snooze. Er bleibt nicht oben. Er geht runter. Und dieses Aufwachen und aufgeweckt werden hat eine Konsequenz. Es ändert sich sein ganzes Leben. Jesus weckt Menschen auf, nicht nur damit sie wach sind, sondern damit sich etwas auch verändert in ihrem Leben und immer auch im Umfeld. Wenn Gott in deinem Leben etwas berührt oder anspricht, dann will er dich wachrütteln in manchen Punkten, wach, liebevoll wach küssen manchmal auch, je nachdem, was du brauchst. Ob es ein Wachrütteln oder ein Küssen ist, das weißt du oder merkst du oft selber. Aber es hat einen Grund. Gott und Jesus weckt oder erweckt uns, um uns zu begegnen und mit uns zu interagieren. Wir haben uns neben Zachäus im Das-Camp angefangen, weiter einzelne Personen um die Kreuzigung von Jesus anzugucken, wer dort so einen Awaken-Moment hat. Da gibt es Menschen, die erleben das sehr schön, aber dann gibt es zum Beispiel auch den Verbrecher, der mit Jesus neben ihm gekreuzigt ist, der unter größter Schmerz und Anstrengung einen Moment der Erkenntnis hat, wo er Jesus als Herrn erkennt und als seinen Retter, weil alles, wo er mit sich im Leben selber retten wollte, nicht geholfen hat, sondern das, was er im Leben verdient hat aufgrund seiner Taten, aber was wir ohne Jesus alle verdient haben, war der Tod. Und er erkennt, dass seine einzige Rettung dieser Mann neben ihm am Kreuz ist. Und es ist so beruhigend, dass es diese ruhigen Momente gibt, wo Menschen erweckt von Gott werden und Erkenntnis haben. Und es gibt aber auch die unter größtem Druck und Bedrängnis. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, was dein Herz bewegt, deine Gedanken, deine Gefühle. Aber ich sehe in dieser Bibel, in dem Wort Gottes, dass Gott in der Lage ist, jeden auf diese Art und Weise so zu wecken und zu begegnen und sie abholt und mit auf einen Weg nimmt. Das ist der Weg. Und den sind wir entlang gegangen. Und wir haben gesehen, dass Jesus Menschen auf unterschiedliche Art und Weise begegnet. Am Kreuz oder auch als Tür, wo er mitten in den Raum nach der Auferstehung hineinkommt. Und überall gibt es diese Momente, wo Menschen geweckt werden und eine Reaktion hervorbringen. Und auf eine Geschichte möchte ich heute Morgen nochmal näher eingehen, weil es, glaube ich, eine Einladung an uns zusammen sein darf. Und diese Geschichte steht im Johannes 12. Und ich habe ein Video mitgebracht und dies gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an.
Was soll das werden? Wer ist das?
Meine Schwester Maria.
Aber Maria!
Nardenöl.
Maria, was machst du da?
Du lässt sie seine Füße berühren? Das ist ungehörig.
Hast du denn nicht zugehört, was der Lehrer gesagt hat?
Also gut, das reicht jetzt. Jesus.
Noch einmal, Schmuel. Es gibt kein Gesetz in der Tora, das einer Frau befiehlt, ihre Haare bedeckt zu halten. Das ist nur Tradition.
Du unterstützt das? Rechtfertigst es?
Schmuel, wir kennen diese Familie nicht. Wir sollten nicht urteilen.
Gepriesen bist du, der du der König der Welt bist. Denn du hast alles gut gemacht.
Yusuf, Anan, wir müssen gehen.
Nein. Rabbi Schmuel, ich verstehe das ja, aber wir...
Sie tut etwas Unangemessenes, ganz offen und ohne Scham. Und er lässt es zu, dass sie ihn Gott nennt. Wir können uns das nicht einfach ansehen und nichts tun.
Ein offenes Gespräch, hast du gesagt.
Ja.
Lass uns hören, was er sagt.
Reine Narde. Von höchster Qualität.
Gibt es ein Problem, Judas?
Wieso wurde das nicht verkauft für hunderte von Denaren?
Du hast gerade erzählt, die Fürsorge für die Armen ist wie die Fürsorge für den Messias.
Ja! Das hätte man den Armen geben sollen. Wir hätten es für alles Mögliche verwenden können. Vorräte, Unterkunft, andere Dinge. Aber das? So eine Verschwendung. Woher hast du das Geld, Maria?
Lass sie in Ruhe. Sie hat etwas Wunderbares für mich getan. Ihr werdet immer Arme haben, um die ihr euch kümmern könnt, wann immer ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper gesalbt, bevor er beerdigt wird.
Beerdigt?
Was bedeutet das?
Lass ihn ausreden.
Und glaubt mir, wenn meine gute Nachricht verkündet wird, in der ganzen Welt, wird man sich daran erinnern, was sie getan hat.
Was dein Anhänger sagt, ist richtig. Ihr Handeln war verschwenderisch, maßlos.
Diese Geschichte, wie sie hier dargestellt wird, kann man bei The Chosen, diese Serie, die das Leben der Anhänger von Jesus aufgreift, einiges interpretiert, aber sich grundlegend an die Fakten, die uns biblisch überliefert sind, hält. Wer das mal zu Hause nachschauen will, das ist die Quelle davon. Wir haben ja gesehen, eine Frau und verschiedene Menschen, die mit Jesus genau einen Awaken-Moment haben. Und sie reagieren ganz unterschiedlich. Wir haben diese Maria auf der einen Seite, die dieses unfassbar kostbare Nardenöl über Jesus Füße gießt, ausschüttet. Und es muss so intensiv gerochen haben, weil es ein hochwertigstes Parfüm war. Warum war es so teuer? Zur Vorstellung ungefähr ein Jahresgehalt hat diese Flasche gekostet, so 300 Gramm. Im Durchschnitt im Sachsen nur ungefähr, glaube ich, um die 40.000 Euro, kannst du dir also vorstellen, hat die dort innerhalb von Sekunden über Füße, die wahrscheinlich, also hier waren sie wahrscheinlich schon gewaschen, weil sie schon zu Tisch lagen, aber Füße, die durch Dreck gelaufen sind, wo Kot noch rumlag von den Tieren, weil es eben damals keine, es waren die gleichen Straßen sozusagen, die gab ja keine Autos. Und über diese Stelle des Körpers von Jesus gießt sie dieses unfassbar teures Öl. Warum war es so teuer? Es wird im Himalaya produziert. Und wenn du mal guckst auf der Landkarte, wie groß diese Entfernung ist, wirst du sehen, die ist erstens sehr groß und zur damaligen Zeit gab es keinerlei direkte Verbindung, logischerweise. Und es war sozusagen sehr selten und sehr unwahrscheinlich überhaupt, dass es da war, aber es war ein riesiger Wert. Und für Maria war es wahrscheinlich entweder ihre ganze Rente, alles, was sie als Altersvorsorge hatte, oder das, was gibt auch die Idee zu sagen, das war das, was sie für die Hochzeit sozusagen mitgebracht hat in die Hochzeit als Startkapital. Aber sie hat, oder ob sie aus einer wohlhabenden Familie kommt und es sich einfach kaufen konnte, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatte sie ein unfassbares, für die damalige Zeit unfassbares Vermögen gerade über Jesus ausgegossen. Und gesalbt wurden eigentlich mit diesem Öl oder diesem biblischen Kontext wurde dieses Öl ist immer eine Hingabe im biblischen Kontext für absolute Hingabe und Liebe. Die Maria drückt aus, Jesus, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Ich gebe dir meine ganze Sicherheit. Ich gebe meine Rentenversicherung eventuell auf. Das, was ich hätte mitbringen müssen, um zu heiraten, was auch Schutz war. Ich gebe dir alles hin, weil ich dir mehr vertraue als alles andere, was ich auf dieser Welt kriegen kann. Und dazu lädt Jesus ein. Der sagt, bist du bereit, in deinem ganzen Leben mir alles zu geben, weil du mir mehr vertrauen kannst auf als allen anderen Dingen, die du in dieser Welt findest. Mehr als die Anerkennung und Liebe von anderen Menschen. Mehr als das, was Geld und Wohlstand dir an Sicherheit und Geborgenheit vielleicht geben kann. Jesus lädt ein in seinem ganzen Wesen und Maria drückt ihm das aus in dieser ganz praktischen Tat, indem sie dieses Öl ausgibt. Es ist ein Zeichen, wenn es um Geruch geht in der Bibel. Paulus schreibt es im 2. Korinther, dass es wir ein Wohlgeruch sind. Und mir gefällt dieses Bild, dass diese Maria etwas ausgießt, ein Opfer, und es wird zum Geruch. Ich weiß nicht, wie intensiv das in diesem Raum gerochen hat und wie lange vor allen Dingen. Also wenn wir gutes Parfüm auftragen, reicht es schon mindestens einen Tag, zumindest bis ich dann irgendwann wieder dusche. Aber diese Intensität, in der das war, hat wahrscheinlich mehrere Tage nachgerochen. Es ist, verbreitet sich ein Wohlgeruch. Da, wo ein Opfer ausgegossen wird, verbreitet sich ein Wohlgeruch. Da, wo wir Liebe verschenken und ausdrücken, verbreitet sich ein Wohlgeruch. Es gibt diesen Moment auf den Camps, wo man mit ganz, weil wir so intensiv dort miteinander unterwegs sind, wo wir mit ganz kleinen Taten Menschen zeigen können, zum Beispiel, dass wir sie lieben. Und ich habe es erlebt, wie ein Bruder zu mir kommt, mir die Hand auf die Schulter legt und mich in seinen Arm nimmt. Es ist die kleine Tat manchmal, die Liebe zeigt und es wird zu einem Wohlgeruch. Das Problem ist im Alltag manchmal, dass wir schlafend sind. Wir schlafen, wir verpassen Momente, jemandem etwas Gutes zu tun. Wir sind zu sehr beschäftigt in unserer Welt und vergessen zu sehen, was um uns herum passiert. Wir erleben vielleicht ein Reden oder wie Jesus unser Herz berührt, wo er uns einlädt, ihm etwas zu schenken von dem, wo wir vielleicht zum Beispiel unsere Sicherheit oder unseren Wert dran festmachen. Und wir halten aber daran fest, weil wir auf Snooze drücken. Maria ist für mich ein Beispiel von Hingabe und Ausdruck ihrer Liebe. Sie demütigt sich. Ihr habt es gesehen, sie öffnet die Haare, weil wenn sie mit den Haaren das abtrocknet, geht man natürlich davon aus, dass sie das aufmachen musste. Was ein Zeichen ist in dieser gebückten Haltung für absolute Anerkennung. Du bist mein Herr. Ich gehe vor dir auf die Knie und ich bin bereit, mich runterzubeugen, weil das musstest du tun, um mit deinen Haaren die Füße zu trocknen. Und es klingt für uns individualistisch geprägte Gesellschaft manchmal so schwierig. Soll ich denn wirklich mich vor Jesus so demütigen? Also für mich ist Demut anzuerkennen, da ist einer, der ist größer als ich. Anzuerkennen, ich bin abhängig von einem Gott. Ich, mein Leben, so gut und begabt ich auch wirklich bin, es reicht nicht aus, um diesem Gott zu gefallen. Und das sich einzugestehen, ist ein Schritt, den Maria geht und wozu Gott uns immer wieder einlädt. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Erkennt an, wer er ist und wo im Vergleich ihr seid. Er ist Gott, wir nicht. Und das kostet mich oft alles. Ich würde gerne auf diesen Camps viel kontrollieren. Ich würde es gern so machen, wie ich es will. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben immer so Abschlussspiele. Da spielt jede Mannschaft, es gibt auch dann die Medaillen dazu und so weiter. Wir hatten das Volleyballfinale und wie auch immer, ich weiß, es kann es euch nicht mal richtig sagen, es kam dazu, dass das Spiel zu Ende war, die Zeit war um und es blieb unentschieden und keiner der Verantwortlichen hat es so richtig mitgekriegt und die Schiris haben alles weggeräumt und sie sind zur nächsten Sportart gegangen. Jetzt stand nur da, ein Finale, was unentschieden ausgeht. Jeder, der Sport interessiert ist, wird sich denken, Finale kann nie unentschieden ausgehen. Es brauchen Gewinner und es brauchen Verlierer, so ist Sport zum Glück. Das braucht es auch manchmal, ne? Und dann standen wir da, was machen wir jetzt? Die Emotionen waren schon durch, alles war weg, haben gerungen und so weiter. Und wir haben im Leitungsteam uns ausgetauscht, wie wir reagieren. Ich war dafür, ich habe gesagt, nee, ein Finale muss gespielt werden. Ich will das so, das ist, gehört sich so, sowas immer. Das gibt einen Sieger. Und die anderen haben gesagt, haben wir uns wieder geordnet, die durften es entscheiden. Und sie haben die Entscheidung getroffen, dass beide Mannschaften eine Silbermedaille kriegen. Naja, konnte ich dann damit leben, weil Unterordnung, göttliches Prinzip, top, habe ich gesagt, die Herren verantwortlich dürfen es entscheiden. Danach kam mir der Gedanke, oh, ich hatte Anfang der Woche, weil wir beim Yes-Camp gab es einen Fehler bei dem Camp davor und ich musste neue Medaillen bestellen. Bin ich zur Rezeption, wo wir eingemietet sind, habe gesagt, entschuldigen Sie, sind eigentlich meine Medaillen da? Nö, für Sie ist heute mal nichts gekommen, Herr Liebscher, sonst jeden Tag drei, aber heute nichts. Oh, es gab eine Sportart, in der Medaillen gefehlt sind. Ich sollte mal gucken, welche Sport gefehlt haben. Ich sollte gucken, welche Sportart das ist. Gehe ich runter ins Büro, gucke auf meinen Zettel, wo wir alles dokumentiert haben. Und dann sehe ich, es fehlt der komplette Satz Bronzemedaillen vom Volleyball. Heißt, wenn ich mich durchgesetzt hätte mit meinem Willen und wie es richtig ist, und das war ich wirklich überzeugt, es hätte ein Riesendesaster gegeben, weil das schon ein besonderer Moment für einige Jugendliche ist, dann diese Medaille zu bekommen. Und ich kann guten Gewissens sagen, dass ich das nicht auf dem Radar hatte. Aber Gott hatte es auf dem Radar, davon bin ich überzeugt. Und ich durfte mich meinen Mitleitern unterordnen. Und ich erlebe, wie Gott es wirklich gut gemacht hat. Das ist vielleicht ein banales Beispiel. Jetzt denkst du, naja, so eine blöde Medaille hätten sie nur gehabt oder nicht. Ich erlebe und glaube, dass wenn wir das, was Maria macht, wenn wir in dieser Unterordnung zu diesem Gott leben, in allen Dingen unter sein Wort uns demütigen, anzuerkennen, dass er weiß, wie Leben geht und nicht ich, dass es dann zum Segen dienen wird, auch wenn sich's nicht immer gleich so anfühlt. Gottes Wege sind unseren Gefühlen oft entgegengesetzt. Es fühlt sich nicht an, dass das, was er sagt, richtig ist. Aber das bedeutet Hingabe. Das bedeutet Demut. Das bedeutet Unterordnung. Zu etwas Ja zu sagen, weil er es sagt und nicht, weil ich mich danach fühle. Das ist unser Jesus, wozu er uns einlädt und manchmal wach küsst oder wach rüttelt. Und es wird ein Leben hervorkommen. Es wird aufblühen. Maria drückt Dankbarkeit aus. Maria drückt Hinwendung, volle Hingabe und volle Demut gegenüber Jesus aus. Und Johannes schreibt das weiter in Kapitel 14, Vers 15, wie wir weiter diese Liebe auch ausdrücken können. Das können so praktische Taten sein, wo wir etwas abgeben, ihm hingeben oder ihm hinhalten. Und er sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Johannes 14, 15. Wer mich liebt, wer sagt, ich liebe Jesus, der wird, das ist die logische Konsequenz, meine Gebote halten, der wird tun, was ich sage. Der wird reagieren auf meine Awaken-Momente. Wenn Jesus dir etwas zeigt, wo in deinem Leben vielleicht was nicht übereinstimmt mit dem, wie er es will. Die Frage ist, drückst du Snooze? Oder drückst du deine Liebe in Platten aus, um darauf zu reagieren? Johannes 15, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Jesus hat es vorgemacht. Und das Schöne bei diesem Ausgießen von diesem Öl ist auch symbolisch, dass es nicht rückgängig machbar ist. Es ist ausgegossen und verschwendet. Wenn wir unsere Liebe ausgießen an Jesus oder an andere, ist es nicht rückgängig zu machen und es wird ein Wohlgeruch entfalten. Wir können das nicht mehr einsammeln, das ist auch gut so, weil es bewirken darf, wozu es gemacht ist und geschenkt ist. In der Bibel wurden Menschen eigentlich gesalbt, wenn sie König wurden, Priester waren oder wenn sie tot waren. Das sind so drei Dinge, worum Menschen gesalbt wurden. Alles das macht Maria, ich glaube, unbewusst, aber geführt vom Heiligen Geist. Sie salbt Jesus vor dem Begräbnis, für das Begräbnis, weil sie ihn danach nicht mehr salben können, weil die Frauen wollten ja Sonntag erst hingehen, um ihn zu salben. Das ist sozusagen, wird im jüdischen Kontext gemacht, dass Tote einbalsamiert wurden, um ihm die Ehre zu erweisen. Maria erfüllt dort genau das. Sie salbt aber auch, weil Jesus ist König und er ist dieser Priester. Er ist der Vermittler zwischen uns und Gott. Er ist der beste hohe Priester, das kannst du im Hebräerbrief nachlesen. Und er ist der König. Die Frage ist er dein Vermittler zwischen Gott und dir? Und ist er dein König? Wenn Gott König ist, dann hat das, wie gesagt, Auswirkungen. Wenn Jesus uns weckt, ist die Frage, wozu? Wenn du an deinem Herzen merkst, und das ist so schön, oder? Ihr Camper am Sport, der Johann hat uns das erzählt. Er dachte eigentlich, er ist ganz liebevoll mit Menschen und dann rüttelt's am Herz, dass es nicht ganz so ist mit der Barmherzigkeit mit seinen Mitmenschen, obwohl das ja sein Team ist und wir uns auch gut verstehen. Wir mögen uns bestimmt auch, aber wenn sie nicht so sind, wie ich will, hat mein Herz oft ein Problem mit der Liebe. Und dort hinzukommen und zu fragen, Jesus, was ist es, was du mir gerade zeigst? Wo darf ich neu deinen Sieg über meine alte Natur in Anspruch nehmen? Wo darf ich in Anspruch nehmen, dass du gestorben bist und ich mit dir und ich nicht mehr derjenige bin, der seine Mitspieler verurteilt aufgrund seiner Taten, deine Mitarbeiter, deine Kollegen verurteilt auf dem Grund, was sie tun? Diese neue Schöpfung, die auferstanden ist, erweckt ist zum neuen Leben, rausgerissen aus der Finsternis ins Licht, dieses neue Wesen kann Menschen lieben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser neue Mensch kann lieben, weil er geführt ist vom Heiligen Geist. Und die Frage ist, machst du dir dessen bewusst, dass Jesus dich erweckt, damit du lebst als diese neue Schöpfung? Du musst es nicht versuchen, aus eigener Kraft zu trainieren, sondern das Evangelium ist, er hat alles dafür getan. Ich möchte kurz zum Abschluss den Judas gegenüberstellen. Der Judas, man kann wahrscheinlich auch ganz viel darüber sprechen, aber hier ist eine Bibelstelle, wo etwas deutlich wird. Er möchte ja gerne dieses Öl verkaufen und er sagt den Grund, um es den Armen zu geben. Hey, das klingt doch super, oder? Eine tolle Motivation. Aber Judas verpasst, ich glaube, in ganz vielen kleinen Momenten, dass er auf sein Herz reagieren könnte. Ich habe mich mal gefragt, was wäre denn, wenn er zu Jesus gegangen wäre und gesagt, Jesus, in meinem Herz ist der Gedanke, ich wollte am liebsten dieses Öl verkaufen, weil ich will es eigentlich in die Kasse einzahlen, die hat nämlich er verwaltet. Und es ist berichtet worden, dass er eben von dieser Kasse immer was abgeführt hat. Also das wäre jetzt zu sagen, wir sammeln hier Geld und ne, deswegen zählen wir zum Beispiel immer mit 4 oder 8 Augen, je nachdem, wie viel auch immer dabei sind. Aber es wäre wie, man sammelt und einer sagt, ja, ich zähle das mal und jeder dritte 10-Euro-Schein wandert in die Hosentasche. Das hat Judas gemacht. Er hatte eine Liebe zum Geld. Und er, statt zuzugeben, Jesus, ich hätte so gern mehr Geld für mich oder ich will das eigentlich gar nie, gibt er dem nach und jetzt kommt die größte Sache. Er verpackt es auch noch mit einer, wir würden sagen, moralisch oder christlichen guten Botschaft. Ich will doch nur, dass wir es verkaufen für die Armen. Ich kenne das aus meinem Leben, dass es so Gedanken gibt, wo ich merke, hier will ich, zum Beispiel Geld ist da auch ein Thema oder kann sein, zu sagen, wollen wir jetzt wirklich so großzügig sein, Schatz? Ne? Wir müssen doch auch gucken, wir haben doch auch einen Verstand, wir müssen doch weise sein, mit unserem Geld umgehen. Und das klingt alles gut. Und das kann auch richtig sein. Achtung, die Frage ist, was ist in deinem Herz? Behältst du dieses Geld, weil du sagst, ich brauche diese Sicherheit, sonst fühle ich mich total hilflos? Oder ist es wirklich ein weiser Umgang? Und das kann ich dir nicht sagen. Das musst du mit dem Heiligen Geist klären, weil er kann dich wachrütteln, wenn es nicht so ist. Er kann dich awaken und du kannst darauf reagieren. Wenn du da merkst, da ist was in deinem Leben, liegt die Entscheidung bei dir. Drücke ich es weg und drehe es vielleicht so lange im Kreis, bis ich gut damit leben kann? Ich habe auf der Bühne auf dem Camp gestanden. Und wir predigen manchmal in so einem Dialogprinzip. Das heißt, Jugendlichen stellen mir Fragen und ich reagiere darauf nach der Vorbereitung auf einen Text. Und ich habe eine Sache, wo ich danach dachte, jetzt habe ich irgendwie, was habe ich denn jetzt gerade erzählt? Das stimmt, ich musste mich erst mal ordnen. Und ich war mir nicht mehr sicher und es hat mich nicht losgelassen. Bin ich zu meinem Kollegen, zum Lukas gegangen und haben es nochmal geordnet und geprüft und miteinander. Aber ich habe gemerkt, dass die Motivation, manches manchmal zu sagen, eng daneben liegt zwischen, sage ich das jetzt nur damit, wir haben ja vorhin immer applaudiert, wenn jemand was gesagt hat, nur damit Leute applaudieren, oder weil es Gottes Wahrheit ist und die Konsequenzen ich bereit bin zu tragen aus Liebe zu ihm. Das ist eine Entscheidung in meinem Herz. Heiliger Geist rüttelt ein bisschen oder küsst, je nachdem, was du brauchst. Und du entscheidest dich. Sage ich, ach nee, es war doch okay, es war halt so und ist schon okay. Wer weiß was, wozu es gut ist, christlich, könnte man wieder sagen. Ne? Oder sage ich, nee, hier ist was, ich muss mein Herz öffnen und sagen, das war nicht okay. Warum? Weil Epheser 5, Vers 13, kannst du uns den Text hinmachen, aus Epheser 5, Vers 13 und 14, das ist unser Campvers. Dort lesen wir, denn alles aber, wenn es aufgedeckt wird vom Licht, getroffen und offenbar gemacht. Denn alles, was Finsternis ist, wird gleich wieder sehend werden. Und was offenbar ist, kann Licht werden. Was offenbar ist, kann Licht werden oder ist sogar Licht. Dieses Ist-Licht kannst du auch übersetzen und wird in manchen Übersetzungen übersetzt, wird Licht. Was offenbar gemacht wird, wird Licht. Wenn wir Dinge, wo der Heilige Geist uns anrührt, offenbar machen und nie so wegdrücken und so tun, wenn Judas offenbar gemacht hätte, Jesus, mein Herz sehnt sich so nach mehr Geld, warum auch immer. Oder sehnt sich danach, dass du endlich mal hier eingreifst, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob das zwischen ihm und Jesus lief, es wird uns nicht berichtet. Aber wir sehen, wie Judas versucht, es zu kaschieren, wie es versucht zuzudecken. Er macht es nicht offenbar. Im 1. Timotheus 6, Vers 10 kannst du lesen, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Liebe zum Geld, Judas, ist die Wurzel allen Übels. Ja, ich weiß, wir müssen dankbar sein, dass Judas diese Rolle hatte, weil die Geschichte, das ist aber heute nicht unser Thema. Was ich zeigen will an dieser Bibelstelle ist, dass es Konsequenzen hat, wenn wir nicht wie Maria mit dieser Liebe alles Jesus ausschütten, sondern mit unserer Liebe an etwas anderem, in dem Fall Geld, hängen. Es wird uns kaputt machen und andere auch. Und es ist, wenn du das heute Morgen merkst, ein Moment, um es offenbar zu machen. Weißt du was? Das Blut von Jesus macht dich so rein. Und es kann diese Kraft voll entfalten, dieser Sieg. Wenn ich aber die ganze Zeit es mir nicht eingestehe und so tue, als ob, dann ist in diesem Bereich nicht möglich, dass seine Kraft und seine Herrlichkeit wirkt, weil du es wegschiebst. Liebt dich Gott trotzdem voll und ganz. Wird nicht offenbares, also stinkiges, Konsequenzen in deinem Leben haben? Ja. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe Fußball gespielt viele Jahre und wir haben auch Spiele im Regen gehabt, so wie unser Finale gestern. Und die Fußballschuhe in die Tasche, nach Hause gefahren. Dann habe ich die Tasche bis zum Training, manchmal 3-4 Tage später, vergessen. In der Dunkelheit, irgendwo in der Ecke. Und wenn es dann offenbar wurde im Training, in der nächsten Kabine, und es kam ans Licht, diese lederstinkenden, 4 Tage unter Verschluss gehaltenen, in der Tüte womöglich noch gepackten Schuhe. Das war kein Wohlgeruch mehr, das kann ich euch sagen. Wisst ihr was? Wenn wir mehr als 4 Tage Dinge in unserem Herzen unter Verschluss halten, dann entwickelt es sich zu einem stinkenden Geschwür in deinem Leben. Kann. Und deswegen lädt uns dieser Bibelvers ein. Der Epheserbrief ist voll davon. Ersten 3 Kapitel, wer du bist in Christus, das ist die Grundlage. Geheiligt, gerechtfertigt, berufen, sein Kind zu sein. Aber dann wird es sehr konkret ab Kapitel 4 und über Kapitel 5 bis 6, dass das Auswirkungen hat in deinem Leben. Dass du freundlich mit anderen umgehen kannst, weil du Gottes Kind bist. Dass du stinkige Dinge nicht länger verstecken musst. Dass wir eine Gemeinschaft sein dürfen. Und das liebe ich an den Camps, wo wir Dinge offenbar machen können, weil wir so intensiv miteinander leben. Aber zu dieser intensiven Lebensform sind wir als Kinder Gottes eingeladen, im Hauskreis, in kleinen Gruppen, im Zweiergespräch, Dinge offenbar werden lassen, weil was offenbar wird, ist Licht oder kann Licht werden. Und ich erlebe das so oft, wenn Menschen eine Sache bekennen und sich eingestehen, wo sie zum Beispiel nicht in der Unterordnung unter Jesus gelebt haben, wird daraus in den nächsten Wochen ein Triumph, wo andere gesegnet, also heißt etwas Gutes empfangen können, weil Gott diese Offenbarung wirklich in Licht verwandelt. Und Licht sieht man eben. Ne? In dem dunklen Raum, eine kleine Kerze reicht und du siehst eine Auswirkung. Sobald ein Mensch Dinge offenbar werden lässt, wird es zum Licht oder ist Licht. Und damit wird es Gott verherrlichen. Deswegen ist es eine Einladung, im Licht zu leben, Dinge offenbar werden zu lassen. Eine Herausforderung. Und sich unter dieses Blut von Jesus zu stellen. Es heißt, wach auf, du Schläfer. Und steh auf von diesem Zustand des Todes, von den Toten. Christus wird dir aufleuchten oder auch durch dich leuchten oder dich durchleuchten. Wach auf, du Schläfer. Christus wird für dich aufleuchten, wird dich durchleuchten und durch dich aufleuchten. Alles möglich zu übersetzen. Ist das nicht schön? Wenn wir Dinge offenbar werden lassen, wenn wir auf Herzens-Awaken-Momente reagieren, dann wird es Licht, es wird für andere zum Licht und du wirst von Christus durchleuchtet und kannst in voller Freiheit vor ihm stehen und in dieser Liebesbeziehung leben. Und das geht nur, weil wir unter diesem Blut von Jesus geschützt sind. Ist jemand in Christus, gibt es keine Verurteilung mehr. Deswegen kann ich ganz befreit Dinge bekennen und benennen und in dieser Offenbarung leben. Maria war ganz frei darin. Ihr war egal, was die Menschen denken. Sie hat sich gedemütigt, öffentlich. Sie hat alles ausgeschüttet. Und im Gegensatz Judas hat es zurückgehalten. Und die Frage heute Morgen an uns ist, wie reagieren wir denn da drauf? Willst du vielleicht Jesus nochmal neu die Erlaubnis geben, zu sagen, ja, du darfst mich wach küssen und wenn es sein muss, bitte rüttel mich auch wach. Ich check gerade nichts in meinem Leben. Es kann aber auch sein, dass du einfach eine Zeit jetzt hast, wenn wir gleich nochmal in diese Anbetung gehen, wo du ihm dein Lebenshaus, also dein ganzen Gebäude gibst und fragst, Jesus, gibt's was? Gibt's was, wo ich vielleicht in der Dunkelheit lebe? Wo ich so ein dunkles Zimmer habe? Dass ich zuschließe und mir gar nicht wünsche, dass du da reinkommst? Nochmal, wenn du unter diesem Blut von Jesus geschützt bist, geht er mit dir sorgsam, aber klar hinein in jeden Raum deines Lebens, um Dinge zu entrümpeln, wie die Mea auf dem Camp gepredigt hat, oder auch um die Heilung in deinem Herzen, in deinem Leben freizusetzen. Weil dazu ist er gekommen. Ich bin gekommen, um frei zu machen, um zu heilen an Körper, Seele und Geist. Und dieser Sieg gilt es vollständig. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen aufzustehen und zu beten und es zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Vielleicht ihm einfach mal diese Hände offen nochmal hinzuhalten. Ich glaube, manchmal können wir es auch körperlich ausdrücken, ihm hinzuhalten und zu sagen, Jesus, wir stehen hier. Danke, dass du durch deinen Sieg möglich gemacht hast, dass wir aus der Finsternis ins Licht kommen und dass das eine Konsequenz hat in unserem Leben. Danke, dass wir kapitulieren dürfen in jedem Punkt. Und dass dein Blut uns schützt, auch vor diesen Lügen und Angriffen des Teufels. Auch vor meiner eigenen Verurteilung von mir selbst. Und dass wir deswegen befreit Dinge offenbar werden lassen können. Und dass es zum Licht wird und uns durchleuchtet und für andere leuchtet. Dein Sieg ist vollständig. Wir laden dich ein, komm in unser Haus. Und wenn was, es ist ja nicht mal mehr unser Haus, es ist ja schon dein Haus, wenn wir das Leben gegeben haben. Deswegen darfst du in diesem Haus, im Lebenshaus Timotheus Liebscher, mit dem Lebenshaus, jeden Einzelnen, der sich mit eins macht in diesem Erlaubnis neu, darf Jesus aufräumen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.